Vertrauen aufbauen ist notwendig. Aber wie kann man das schaffen? Da brauchen wir jemanden, der Frieden aus vielen Perspektiven beurteilen kann. Da brauchen wir einen theoretischen Physiker mit hessischem Background, ein Mitglied der interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit, jemanden, der sich schon zu Schulzeiten mit Karl Friedrich von Weizsäckers Buch Kriegsfolgen und Kriegsverhütung beeinflusst wurde und der sich intensiv mit geistes- und naturwissenschaftlichem Verstand, mit Plutoniumbeständen und mit Rüstungskontrolle befasst. Und jemand, der weiß, dass Wissenschaft sowohl Krieg als auch Frieden beeinflussen oder dazu beitragen kann. Und da brauchen wir also einen Spezialisten für nukleare Technik, egal ob militärisch oder mit Atomstrom, der scheinbar oder auch tatsächlich friedlich genutzt wird. Und da gibt es nur einen, der all das wirklich beherrscht. Und das ist Professor Dr. Wolfgang Liebert. Und da bin ich froh, dass er da ist und dass ich jetzt ein Interview mit ihm führen darf. Wo ist er? Ich hoffe, dass er da ist. Da ist er. Jetzt sehe ich ihn auch auf meinem Bildschirm. Genau, ich bin jetzt auf 9. Ja, lieber Herr Liebert, jetzt im Moment sind ja alle Augen auf Corona und längerfristig auf Klimawandel ausgerichtet. Ist die nukleare Bedrohung damit einfach vorbei?
Natürlich überhaupt nicht. Also es toben sehr viele Bedrohungen, menschengemachte Bedrohungen, die ein bisschen über die Corona-Krise, durch die Corona-Krise etwas überdeckt erscheinen. Aber eine dieser vielen Bedrohungen, die wir selber gemacht haben, ist sicherlich die nukleare Bedrohung. Die ist doppelt, Kernwaffen, aber auch die Kernenergienutzung. Beides ist natürlich von Bedeutung. Und es gibt so ein, was die Waffen angeht, gibt es einen alten, kleinen Satz vom Hans Jonas, der über 40 Jahre alt ist, der sehr schön auf den Punkt gebracht hat: Die Atomwaffenarsenale warten schweigend. Das ist eigentlich bis heute zu stimmig. Es sind sehr viele Kernwaffenstaaten inzwischen in der Welt, 9 Stück, von denen wir wissen. Mehr als 100.000 Hiroshima-Bomben entspricht das aktive Arsenal, das diese 9 Staaten betreiben. Also das ist schon hochgefährlich, ist hochgefährlich geblieben, vielleicht sogar noch gefährlicher geworden. Im Kalten Krieg, wissen wir ja inzwischen, hat es immer wieder Situationen gegeben, wo die nukleare Endschlacht quasi schon fast loslief. Zum Glück ist es nie passiert. Aber heute leben wir in einer multipolaren Welt und da ist vielleicht die Situation noch instabiler als im Ost-West-Konflikt. Und ich würde das so sehen, Atomwaffen sind Terrorwaffen. Also eigentlich sind Atomwaffenstaaten große staatliche Terroristen, weil sie mit diesem Schrecken Machtpolitik betreiben. Und eigentlich sollte man denken, allen sind die Folgen, wenn es denn soweit kommt, voll bewusst. Aber man hat sich da getäuscht, denn für mich überraschend, diese humanitären Folgen, wie es heute so schön heißt, von Atomwaffen, haben letztlich in wenigen Jahren zu einem Atomwaffenverbotsvertrag geführt, der in Kraft ist seit ein paar Monaten. Allerdings natürlich ohne die Kernwaffenstaaten. Und gleichzeitig wissen wir, oder wir hier in Deutschland ganz bestimmt, jetzt in den letzten Jahren haben wir da schlechte Erfahrungen gemacht, dass auch das Vertrauen in die Vernunft der Staatenlenker mit Kernwaffen extrem geschwunden ist. Ja, und wir sehen, dass die Kernwaffenstaaten alle an der Weiterentwicklung ihrer Arsenale arbeiten. Ja, noch schlimmer, das Land, was immer mal so auf der Kippe stand, dass Hoffnungen in der Friedensbewegung bestanden, dass die vielleicht aussteigen aus den Kernwaffen, nämlich Großbritannien. Immer wieder gab es mal Ankündigungen von gerade frisch abgetretenen Ministern oder gerade noch in Amt befindlichen Ministern. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Großbritannien rüstet wieder auf und atomar auf und will auf den Weltmeeren überall auch wieder mehr aktiv werden mit seinem Nuklearwaffenarsenal. Oder Sie haben es alle vielleicht mitgekriegt, der ukrainische Botschafter in Berlin hat mal laut darüber nachgedacht, bräuchte nicht die Ukraine doch wieder Kernwaffen? War das nicht ein Fehler, die an die Russen abzugeben, das, was in der Ukraine stationiert war? Das ist dann irgendwann doch wieder zurückgerufen worden. Der Außenminister hatte gesagt, nein, nein, April, April, das ist nicht ernst zu nehmen. Oder wir haben viele Länder, die Kernenergieprogramme augenscheinlich entwickeln. Aber wir haben Befürchtungen, klare Befürchtungen, dass damit auch die Option auf die Kernwaffen entstehen sollen. Und eigentlich steht dem nur entgegen, Atomwaffen abschaffen, abrüsten, verbieten. Das wäre eigentlich der richtige Weg, um diese Bedrohung zu beenden. Aber es wird schwierig, solange die Aktivitäten Richtung den interessanten Technologien läuft, die auch die Tür öffnen für den Atomwaffenbesitz. Und dann bleibt es nicht bei den neuen Kernwaffen bestehen. Und das ist schon schlimm genug.
Ich meine, so Länder wie Iran sind ja gerade ganz dabei, brauchen sie das, um mit den Muskeln zu spielen, ähnlich wie Nordkorea?
Ja, ein Fokus der Diskussion ist zu Recht auf den Iran gerichtet. Das hat natürlich auch was mit dem politischen Kontext in der Region zu tun. Die Konkurrenz zu Israel als Kernwaffenstaat, die Konkurrenz zu Saudi-Arabien, der auch vielleicht ein bisschen liebäugelt. Und sicherlich hat es Kräfte im Iran gegeben, gibt es sicherlich auch heute noch, die Richtung Kernwaffen streben. Aber der Iran hat auch ein gutes Argument. Das, was sie da machen im Kernenergiebereich, ist eigentlich gedeckt durch die internationalen Verträge im Prinzip. Also sie bestehen darauf, dass sie das Recht haben, die Kernenergie in allen ihren Aspekten selber zu entwickeln und zu nutzen. Da steht dann im Kern diese Frage nach der Urananreicherung. Das Unangenehme ist, dass das halt eine äußerst ambivalente Technologie ist. Die ist zivil-militärisch ambivalent, oder eigentlich müsste man es umgekehrt sagen, militärisch-zivil ambivalent, weil die Wurzel dieser Technologie schon aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Im Deutschen Uranverein, wie er so schön hieß, das Waffenprogramm eigentlich der deutschen Seite, wurden schon erste Zentrifugen entwickelt. Und dann ist es nach dem Zweiten Weltkrieg in Russland dann zum Durchbruch gekommen mit deutscher Unterstützung. In den USA hat es Bemühungen gegeben darum. Schließlich ist der Technologieführer sind eigentlich drei europäische Länder, Deutschland, Holland und Großbritannien. Urenco ist vielleicht ein Stichwort, was man noch kennt, da die großen Anlagen in den drei Ländern. Und da sind halt die Blaupausen über den Herrn Khan, der beschäftigt war in Holland, dann in Pakistan aufgetaucht. Pakistan ist ein Kernwaffenstaat geworden. Und von Pakistan, also von dem Herrn Khan, seiner Connection, ist es weitergegangen in viele Länder. Und davon hat auch der Iran profitiert. Seitdem hat Iran Zugang im Prinzip zu dieser Technologie, entwickelt sie weiter. Und da gibt es natürlich gute Argumente für. Also das ist eine sehr innovative Technologie, sie ist sehr effizient, sie ist kostensparend, sie ist schnell, wenig Energie wird verbraucht. Das Unangenehme ist, es ist auch schwer zu entdecken von außen. Wärmebildkameras
nützt gar nichts. Bitte? Ja, das ist ja eine der Sachen, die sie immer wieder machen. Das heißt, sie spüren ja eigentlich Atomwaffen auf und wie macht man das eigentlich? Ja, und schauen, wie Verträge eingehalten werden.
Also es spielt natürlich eine große Rolle, dass wir diese internationalen Verträge haben, die auch immer Verifikationsregime mit beinhalten oder mindestens Safeguards, wie es dann etwas vorsichtiger bei den nuklearen Verträgen im Bereich der Kernenergienutzung heißt, also Sicherungsmaßnahmen. Und da kann man sagen, klarerweise sowas ist wichtig, aber man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wie weit das reicht, weil es gibt immer Begrenzungen von solchen technischen Maßnahmen. Also 100% ist da gar nichts verifizierbar und es gibt nur Entdeckungswahrscheinlichkeiten. Ja, und man muss sich überlegen, muss ich dafür vor Ort sein oder kann ich das von weit außen auch beobachten? Das geht zum Beispiel bei diesen Uranzentrifugen überhaupt nicht. Da hat man bisher keinen Weg gefunden, wie man aus der Ferne das gut verifizieren könnte. Und gleichzeitig würde man denken, wenn man es wirklich bei solchen Technologien dann in Anführungszeichen in den Griff bekommen will, dann würden wir im Atomstaat leben und sogar global. Ich weiß nicht, ob das mit unseren Freiheitsvorstellungen dann in Verbindung treten könnte. Und deswegen gibt es eigentlich vielleicht eine Alternative zu dieser technischen Verifikation, die natürlich auch seine Grenzen hat. Und das hat der Josef Rotblatt mal die soziale Verifikation genannt. Also dass es eine gesellschaftliche Verifikation gibt. Und das hat sehr mit der Hoffnung darauf zu tun, dass wir in Demokratien leben sollten. Denn in einer Demokratie, die sich auch an die Regeln hält und diese Regeln gegen Massenvernichtungswaffen ernst nimmt, in so einem Land ist es schwer vorstellbar, dass 100 Leute heimlich an einer Kernwaffe arbeiten können, auch wenn es staatlich verordnet ist von irgendwelchen Regierungskräften. Also spielt dann auch die Hoffnung auf das Whistleblowing eine ganz entscheidende Rolle. Dass irgendjemand wird schon petzen. Und das bedeutet jetzt auch in Anknüpfung an das, was wir von Liv Bode gehört haben, Whistleblowing wäre dann zu unterstützen und positiv zu sanktionieren. Das könnte schon sehr helfen. Und ein dritter Weg wäre natürlich Technikgestaltung. Also mindestens versuchen, Kerntechnologie proliferationsresistent auszulegen. dass man auf hoch angereichertes Uran beispielsweise in allen Bereichen, auch in Forschungsreaktoren, verzichtet und nur noch schwach angereichertes Uran propagiert. Und letztlich wäre natürlich die Gestaltung des Energiesystems unter Verzicht auf Kerntechnologie die beste technische Gestaltung, die man sich denken könnte, um diesen Weg virtueller Kernwaffenstaat zu werden, über den Zugang zu den entscheidenden Technologien. Und das sind die Technologien, die an das Kernwaffenmaterial herankommen lassen, das wirklich nachhaltig zu unterbinden.
Ist denn aus Ihrer Sicht eigentlich friedliche Kernnutzung, gute Kernnutzung überhaupt langfristig möglich oder sind da Grenzen oder schon systemisch grundsätzliche Grenzen im Menschen angelegt?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also ich würde es so behaupten, vielleicht spricht da der ein oder andere dagegen, von den neuen Kernwaffenstaaten, die wir jetzt haben, haben die letzten sechs diesen Zugang zu den Kernwaffen auch über augenscheinlich zivile Programme erzeugt. Also da besteht ständig eine latente Gefahr, dass man Kernenergie, Programme und Technologien nutzt, um sich vorzubereiten, auch Kernwaffenstaat zu werden. Das ist schon mal das eine. Das andere ist natürlich, jetzt gestern war der 35. Jahrestag von Tschernobyl. Schwere Unfälle sind nicht auszuschließen. Das kann jederzeit eigentlich nochmal sich wiederholen. Fukushima ist 10 Jahre her. Es gibt eine enorme Abhängigkeit von Uranressourcen. Also Europa ist zu 98% von Uranimporten abhängig. Aber angeblich soll das ja eine sichere Energieversorgung dann generieren. Ja, auch die Verfügbarkeit von Uran ist begrenzt. Ja. Atommüll muss über 1 Million Jahre gesichert werden. Also es gibt viele, viele Gründe, warum die jetzige Kernenergienutzung jedenfalls nicht irgendwie gut sein kann. Und dann gibt es natürlich Bemühungen seit 20 Jahren, die Renaissance der Kernenergie vorzubereiten. Da gehört das sogenannte Generation 4 International Forum dazu, also die vierte Generation der Kernreaktoren zu entwickeln. Oder IAEO-Programme hier von der Wiener Behörde, die versuchen, neue Kerntechnologie ins Spiel zu bringen, durchentwickeln zu lassen. Aber meine Einschätzung ist, das hat bisher zu nichts geführt. Und das sind eigentlich alles Wiedergänger der alten Ideen aus den 50er und 60er Jahren, die nicht realisiert worden sind. Und ob die dann wirklich besser wären, eine nachhaltige Kernenergienutzung hinbekommen, wage ich sehr zu bezweifeln. Aber ich muss Ihnen sagen, leider gibt es im Moment erhebliche Bemühungen, der Kernenergie diesen Stempel der Nachhaltigkeit aufzudrücken, sodass sie im wunderbaren Green Deal der Europäischen Union dann eine entscheidende Rolle spielen dürfen, weil sie dann auch subventioniert werden dürfen und Finanzmittel kriegen. Das ist eine ziemlich gefährliche Entwicklung, die genau in die falsche Richtung geht.
Weil die CO2-Freiheit von Atomstrom dann propagiert wird, oder was ist dann eigentlich
Genau. Das ist
die
der entscheidende Punkt. Also die Greenhouse-Gas-Emissions von der Kernenergie im Betrieb ist natürlich günstig. Aber all die anderen Aspekte, die ich eben genannt habe, sind extrem ungünstig. Und dann geht es das Kriterium von Do not no significant harm. Ja, wenn das nachgewiesen ist, gilt es als nachhaltig. Und da gibt es jetzt eine ganz aktuelle, noch nicht öffentliche Studie von den Joint Research Centers der Europäischen Kommission. Das sind die nuklearen Center, die wirklich diese Reinwaschung der Kernenergie versuchen zu betreiben. Und es wird uns sicherlich in den nächsten Monaten, werden Sie davon hören. Und ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht.
in dem Kontext von Fürchten, Hoffen, Handeln, wie können wir eigentlich die großen Herausforderungen dann in Ihren Augen sinnvoll angehen?
Das ist natürlich sehr komplex. Da sind wir bei der Komplexität angelangt. Also einmal spielt natürlich eine Rolle, dass wir eine Alternative technologisch im Prinzip haben. Wir können mit erneuerbaren Technologien diesen Kernenergiebereich extrem zurückdrängen und zum Verschwinden bringen. Das geht. Ja, da gibt es natürlich auch wieder viele offene Fragen, ob wir nicht zu oft noch mit der alten Denke arbeiten. Also die alte Denke würde bedeuten, dass wir den Wohlstand quantitativ immer nur sehen, dass wir noch mehr Energie verbrauchen wollen, noch mehr Produkte, noch mehr Geldwerte schaffen wollen. Und da macht man wirklich die Rechnung ohne den Wirt, denn auch die erneuerbaren Ressourcen sind natürlich Ressourcen, die man braucht aus der Natur. Ja, und nicht nur Wind und Sonne, sondern das sind ja Materialien dahinter mit seltenen Mineralien, die nicht unbegrenzt verfügbar sind. Da gibt es ziemliche Probleme und die Technikgestaltung auch im erneuerbaren Bereich ist noch nicht ausgereift. Da muss noch viel geschehen. Und mein Bild ist dann immer eigentlich das mit dem Energiesystem. Wir fahren mit einer Flotte aufs offene Meer und stellen fest, mit den Schiffen werden wir das Ziel nicht erreichen. Dann müssen wir diese Schiffe auf dem offenen Meer umbauen. Das ist eigentlich die Energiewende. Auf dem offenen Meer die Schiffe umbauen, ohne einen Trockendock in der Nähe zu haben. Das ist enorm schwierig, komplex, herausfordernd, aber auch spannend. Und dann kann man sich natürlich überlegen, was wäre denn ein guter Ratgeber? Ist es die Angst vor dem Klimawandel? Klar, man muss Angst davor haben, aber die wird dann von diesem diffusen, lähmenden, diesem Angstgefühl, so wie wenn man bei Corona oder Angst vor Verkehrsunfällen nicht mehr auf die Straße geht. Das ist ja so eine diffuse Angst, die einen nicht leiten sollte. Das muss schon zu einer Konkretion werden und das könnte man vielleicht Furcht nennen. Also was Konkretisierbares, was vielleicht gefühlsmäßig ausgelöst ist, vielleicht auch sehr affektiv erstmal bestimmt ist, aber dann auch rationalisiert und bewusst gemacht werden muss. Dann nehme ich nochmal den Hans Jonas zur Hilfe. Der hat dann von der Heuristik der Furcht geredet, also dass man es als Erkenntnisinstrument auch nutzen soll, die Furcht, die man in sich erzeugen kann. Aber das muss dann auch eine begründete Furcht werden. Das heißt, man muss auch andere davon überzeugen können, dass man sich zu Recht vor etwas fürchtet, um dann einen anderen Weg einschlagen zu können. Und ich denke, das betrifft all diese Neuartigkeitswellen, die aus der Wissenschafts- und Technikentwicklung über uns herüberrollen. Ich glaube, begründete Befürchtungen könnten da ein Umdenken, einen Bewusstseinswandel auslösen. Und den brauchen wir unbedingt.